Gehen wir mal zu dem generellen Thema Geduld, weg von Schwangerschaften. Aber wir brauchen Geduld. Was heißt das? Geduld ist das Thema heute. Und ich mache das mal auf den Hintergrund von unserer Mitarbeiterschaft. So sieht es bei uns aus in der Klostermühle. So freundliche Mitarbeiter haben wir. Guck mal, wie entspannt die lachen. Es gibt ein Jahrgangsbild, wo sie alle entspannt lachen. Es gibt auch Jahrgangsbilder, wo einer wegguckt, einer mummelt, einer irgendwo. Ich habe einen Kollegen, ich sage nicht wer, der guckt immer irgendwo hin, aber nie in die Kamera. Und hier gucken sie alle in die Kamera, haben alle ein Lächeln, sind alle entspannt und sind alle fröhlich. Nur einer fehlt. Eben. Ich habe das dumpfe Gefühl, es war letztes Jahr, ich war da mit meinem Vater unterwegs, war mein Geburtstag und deshalb waren wir weg. Und ich habe das dumpfe Gefühl, die sind entspannt und lachen zum ersten Mal im Leben, weil der Chef weg ist. Ich weiß nicht, was das bedeutet, das ist ein ziemlich fieses Bild. Ich gucke das immer an und denke immer, boah, auf allen anderen, wo ich drauf bin, gucken sie alle ein bisschen. Ich zeige euch gleich, wie sie im nächsten Jahr, 22, gucken. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Und rat mal, wer wieder auf dem Bild ist. Egal, auf jeden Fall sind wir da alle ganz fröhlich. Es ist aber auch sehr dramatisch gewesen. Ich habe das schon mal gesagt, dass wir sehr schlimme Zeiten auch hatten. Und das eine ist natürlich die Pandemie, die uns einfach mal geschlossen hat als Freizeitwerk, als Hotel. Da musste man einfach zumachen. Aber da will ich gar nicht so jammern. Mal nur mal hierhin zeigen, das ist Stefan, unser Koch. Und der war im September dort, wurde das Bild geschossen, 2 Tage später fuhr in Urlaub und 10 Tage später ist in einen furchtbaren Autounfall verwickelt worden und ist daraufhin gestorben. Und dieser junge Mann, den wir sehr schätzen gelernt haben in dem einen Jahr, wo er bei uns war, ist auf einmal nicht mehr. Er ist nicht mehr unter uns, aber er ist beim himmlischen Vater. Und das ist das Schöne, was auch Lothar gezeigt hat. Er ist in einer neuen Welt und dort geht es ihm gut. Aber wir vermissen ihn. Das ist die Roswitha, die ist in Rente gegangen. Die ist aber unter uns, da freuen wir uns. Und die habt ihr ja auch erlebt. Die ist noch quicklebendig und man merkt auch gar nicht. Ich finde auch Rente mit 65 ist in manchen Fällen zu früh. Aber da wäre noch was zu holen, glaube ich. Aber deshalb haben wir sie auch gleich wieder angestellt. Wo ist sie dann eigentlich? Da. Also wir freuen uns, dass Roswitha noch dabei ist. Aber sie ist nicht mehr Geschäftsführerin, sie ist nicht mehr an meiner Seite. Das ist schon ein bisschen nervosisierend, wenn du jemanden hast, der das immer so sehr sorgfältig und treu gemacht hat und plötzlich ist er weg. Dann Annette ist unsere Sekretärin. Da sind die Eltern krank in einem ganz schwierigen Zustand und sie muss sich da jetzt mehr und mehr um ihre Eltern kümmern. Das ist der Michael König, mein Stellvertreter. Der sagte dann, er würde kündigen. Das war so sein letztes Jahr dann noch. Der ist Anfang dieses Jahres gegangen und das ist meine liebe Frau, die ist auch wunderbar da drauf, ist auch ganz entspannt und die ist aber jetzt sehr unter Druck, weil ihre Eltern immer kranker werden und meine Schwieger, also ich sag's nicht, wird ja aufgenommen, auf jeden Fall sind es halt so Eltern, meine Eltern auch jetzt in einem gewissen Alter, alle über 80, wo es dann doch mal das ein oder andere gibt zum Pflegen, zum Nachgucken und zum Kontrollieren. Wir sind sehr froh, die sind noch alle gut drauf, geistlich und geistig, dass man sich gut mit ihnen unterhalten kann. Aber wie es so ist, man muss sich jetzt mehr und mehr um auch die Eltern kümmern, weil unsere Kinder sind gerade alle aus dem Haus in diesem Jahr und kaum sind die Kinder aus der Bude, hätte man freien Raum, aber da geht es mit den Eltern los. Und das ist mein lieber Kollege Ralf, der im Prinzip ein Jahr vor mir angefangen hat. Ich glaube, ich bin im 28., eher im 29. oder 30. Dienstjahr in der Klostermühle und der hat einen Gehirntumor. Und an seiner Seite ist seine Frau Birgit, die dann die Küche wieder übernehmen musste, weil der Chefkoch gestorben ist und die sich um ihren Ralf, um ihren Mann Sorgen macht. Und so ist das natürlich ein Rauf und Runter. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so viele auch Personen, die tragende Funktionen hatten, krank geworden sind oder nicht mehr im Dienst sind, dass das natürlich sehr belastend ist. Und da brauche ich Geduld. Sagen, Herr, mach mal eine Lösung und bitte schnell. Und der Herr ist auch gut. Das ist mal so das neue Team 22 und alle, die so im Kreis sind, das sind also auch neue Mitarbeiter oder auch in der Mitte. Das ist der Daniel, mein Kollege, der mir zur Seite steht jetzt. Und das ist auch Heiner und Roswitha, die auch immer noch da zugegen sind und uns unterstützen. Natürlich läuft es weiter und da sind wir sehr, sehr dankbar, wie Gott wirkt. Nichtsdestotrotz, hier oben sehen wir auch den Kollegen Ralf noch. Und das ist doch immer noch eine währende Belastung, die wir haben und wo wir uns Sorgen machen, wie es da weitergeht. Irgendwie scheint da auch ganz der Wurm drin zu sein, unser Nachbar, dem das Haus gehörte, deren Familie uns die Klostermühle damals erst verpachtet und dann verkauft hat. Der ist auch gerade im Krankenhaus, ihm geht es auch nicht gut und der ringt auch gerade erneut ums Leben und das belastet noch ganz schön. Und in der letzten Woche ist noch die Frau eines guten Freundes, der in Albanien den Dienst tut, mal von meinem Kollegen, auch nach einem Jahr Krebsleiden verstorben. Und ich habe auch gehört zwischendrin, auch hier ist viel Leid und viel Trübsal, was über diese Pandemie und was da ist, hinausgeht. Und da brauchen wir Geduld, nicht wahr? Und da brauchen wir Spannkraft. Und es ist eine Frage der Geduld. Und es gibt im Griechischen zwei Begriffe für Geduld. Das eine ist Makrothymia. Das ist Makro, nicht Mikro. Mikro ist klein, Makro ist groß. Und Thymias ist der Mut, ist die Kraft, die Belastbarkeit. Da braucht man eine lange Belastbarkeit. Da braucht man, die Luther übersetzt das mit Langmut. Lange Zeit den Mut zu behalten, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und 20 dann sozusagen einfach mal blitzschnell das ganze Haus geschlossen und dann 21, dass die Kollegen gegen 22 jetzt. Da braucht man langen Atem, kann man auch sagen. Das ist Makrothymia und das andere ist Hypomonie. Hypomonie ist Hypo, ist unten drunter und Monet ist bleiben. Heißt fast wörtlich drunter bleiben, dass wir lernen müssen, unter einer Last zu bleiben. Ich bin relativ gut im Ertragen, wenn es schnell geht. Da kann ich sogar mal einen Zahnarzt überleben, wenn da was passiert ist und ich kann am selben Tag noch einen Termin kriegen und der bohrt das weg, dann versuche ich tapfer zu sein, dann bin ich froh. Also wenn es kurz und knapp ist, bin ich relativ gut im Tragen. Wenn es aber langwierig wird, da kriege ich das geht an meine Nerven. Das kann ich nicht ab. Langfristige, langnervige Dinge, da schwächle ich und da brauche ich Geduld. Das muss ich lernen. Geduld. Eine Definition, die mir da dann zusammenkommt, ist einfach Geduld, heißt für mich, lange unter einer Last zu bleiben, es lange unter einer Last auszuhalten. Ich tue eigentlich alles, um die Last abzuwerfen, abzuschütteln, loszuwerden. Ich bin da gut, es zu tragen für eine Weile, aber dann muss das Ding auch weg. Das müssen Lösungen her. Aber manchmal gibt es keine Lösung. Und manchmal muss man lange unter dieser Last bleiben. Das heißt für mich Geduld. Und wir sind ja in den Sprüchen und wollen daher in den Sprüchen noch ein paar Texte betrachten. Das eine ist, Geduld kann man lernen. In Sprüche 3, Vers 11 heißt es, mein Sohn und meine Tochter, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Also, die Schrift sagt, das müsst ihr aushalten zum Teil, dass Widrigkeiten sind, dass Schwierigkeiten sind, dass Belastungen da sind und manchmal ermahnt uns der Herr, manchmal will er uns was beibringen und dann müssen wir lernen, geduldig zu sein. Sei nicht ungeduldig, die Schrift fordert da einiges von uns. Ein zweiter Punkt ist, Geduld hat was mit Ausdauer zu tun. Ich glaube, das hat Thilo im Vorspann gesagt, das braucht was mit Zeit. Das ist in Sprüche 13, Vers 11. Wie gesagt, wenn man durch die Sprüche liest, dann kriegt man, ich habe nur ein paar rausgesucht, sonst mache ich zu viele Verse auf. Und da heißt es, hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Nochmal, haftig und hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig, sprich geduldig sammelt, bekommt immer mehr. Dass ich lerne, ruhig zu bleiben. Auch Entscheidungen im Betrieb ruhig zu machen. Kleine Witznotiz. Ich hatte mal einen Anruf, da kam Engländer in den Hof gebraust mit verschiedenen LKWs, Wagen, Zugmaschinen, Tatütata, Gebimsel und kam rein, ob wir einen neuen Teerbelag brauchen. Ich sage, ja, auf jeden Fall, wir haben Löcher, kann ich gebrauchen. Ja, sie hätten noch Restteer, den müssen sie loswerden. Ja, sage ich, komm. Kostet 1.000 Euro. Ich sage, ne, ein bisschen billig, aber wenn es Restposten sind, ich rufe noch schnell jemand an, den habe ich nicht erreicht. Und dann musste ich schnell entscheiden. Ich habe einfach schnell entschieden, hastig, hektisch, jetzt oder nie, go for gold und habe die geholt. Und dann kamen die mit dem vollen Zeug, spritzen da irgendwie einen Dreck da über unsere Straße und 50 Zentimeter Schotter und waren wieder verschwunden. Und später sagten alle, es war der größte Blödsinn, den ich je gemacht habe. Aber ich habe für 1.000 Euro Schotter gekauft. Also, war auch nicht schlecht. Man lernt, hastiger aus der Hektik, aus der Geschwindigkeit heraus was zu treffen, schnell, panisch zu werden, da geht uns manchmal Personal weg. Ich habe es euch gezeigt, viel Personal verschwindet. Und dann heißt es, hast du schon die Schalte gesetzt? Hast du schon Reklame gemacht? Hast du schon Idee angerufen? Hast du schon im Internet? Und hast du schon drum telefoniert? Und ich sage, ja. Ich glaube, jeder, der im Betrieb hat, weiß, dass man manchmal Stellen, die ausschreibt, das ist manchmal kontraproduktiv. Dann kriegt man allen möglichen Zeug. Also das ist, also wir kriegen dann im Büro Pädagogen, ist auch nett, aber nicht im Büro. Die müssen rechnen können. Und in der Küche kriegen wir Gärtner und Prediger, da kriegen wir Pädagogen. Und die Prediger wollen den Garten. Es ist alles Kraut und Rüben. Und ich sage, wir müssen schon ein bisschen gucken, wer was gelernt hat, Leute. Und dann müssen wir lernen zu beten. Hastig errafft es gut, das zerrinnt. Wenn du panisch wirst, wenn du zu schnell wirst, ruhig sammeln, ruhig sammeln. Nicht panisch werden, geduldig sein, stetig sein, gewissenhaft sein, treu sein im Kleinen, das lohnt sich. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt geworden. Da kommt gleich noch der nächste Vers, Vers 12, 13, Vers 12. Und da heißt es sehr schön, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn man auf etwas hofft und es kommt nicht, da kriegt man Angst, da wird einem Angst und Bange. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Wenn man bekommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Ist es nicht so, dass man dann das bekommt und sagt, ach, endlich habe ich es bekommen. Und da ist wieder jemand dazugekommen. Da habe ich das erlangt, was ich wollte. Das wurde mir finanziert. Da kamen endlich doch die Bauleute. Und das ist eine schöne Sache. Also Eile mit Weile wäre das deutsche Sprichwort. Eile mit Weile. Erst wägst, dann wag's, habe ich mal gelesen in Oldenburg. Und Geduld braucht eine gute Routine. Sprüche 22, Vers 6. Das muss man lernen, hatten wir schon bei Punkt A. Jetzt Punkt C. Und was lernt man denn? Man lernt eine gute Routine. 22, Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Das habe ich zu meiner Einsegnung bekommen 1966. Steht in meiner Bibel vorne drin, hat meine Mutter mir reingeschrieben. Ich bin da nicht getauft worden, sondern eingesegnet worden. Und das stand da. Gewöhn einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Geduld fängt für mich darin, einfach diese Regelmäßigkeiten, diese guten Regelmäßigkeiten Gottes zu machen. Das ist für mich nichts Spektakuläres, sondern es ist die Stetigkeit. Das heißt für mich zum einen Gottes Wort lesen. Jeden Tag Gottes Wort lesen. Ruhig werden, sich Zeit nehmen, innehalten, hören, was Gott sagt. Mindestens die Losung, aber eigentlich ein Kapitel. Bonhoeffer sagt, du musst mindestens ein Kapitel im Alten Testament, ein halbes Kapitel im Neuen Testament lesen können. Wir machen es so, dass wir fast 3 bis 4 Kapitel haben, dass ich seit meinem 15., 16. Lebensjahr mich dran halte, einmal im Jahr durch die Bibel zu lesen. Und das ist für mich Lebenselixier geworden. Das ist nicht Strafe, das ist nicht Belastung, sondern das ist Routine, das ist Gewohnheit, wo ich lernen darf, morgens stille zu werden und einfach Gott in mir reinreden zu lassen. Und ich liebe das. Es ist für mich keine Plackerei. Ich hoffe, ihr seid bei eurem Bibellesen mal durchgebrochen. Das ist wie so eine Wasserscheide, dass man mal auf die andere Seite rauskommt und sagt, das ist kein Zwang, sondern eine Freude. Das Gleiche ist mit Gebet. Da arbeite ich ein bisschen länger dran. Da kämpfe ich immer noch. Aber ich habe euch schon gesagt, ich nehme mein Gesangsbuch und bete dann mit dem Gesangsbuch. Dann muss das mir helfen. Und dann mache ich Gebetsspaziergänge. Und dann halte ich inne an gewissen Punkten. Und dann nehme ich mir Zeit, Gott zu loben. Ich lerne Verse auswendig. Aber dass ich mit Gott reden kann, Gott klagen kann. Und ich muss lernen, mehr mit Gott zu reden. Wir sind ja manchmal der Meinung, wir reden erst mit Freunden. Und wenn das nichts mehr taugt, kommen wir zu Gott. Ich möchte lernen, erst mit Gott zu reden. Es gibt auch Dinge in meinem Leben, die kann ich meiner Frau nicht sagen. Sie würde sie belasten und es wäre unfair von ihr, etwas einzuklagen, was sie gar nicht liefern kann. Das kann nur Gott liefern. Und dann muss ich lernen, mit Gott zu reden. Früher war es immer so, dass ich erst bei meinen Kollegen gejammert habe, die haben was Böses über mich gesagt, da musste der Heiner Eberhard mich aufbauen. Oder der Roswitha oder mein Daniel Ferialis. Dann, wenn alles nichts mehr hilft bei den Kollegen, bin ich zu meiner Frau gerannt und habe gesagt, hier, die beleidigen mich und die sind fies. Und dann hat meine Frau mich immer aufgebaut. Und jetzt muss ich lernen, zu Gott zu kommen. Weil ich kann meine Frau damit nicht belasten. Es ist nicht ihre Verantwortung, mich aufzubauen. Es ist Gottes Verantwortung. Ich möchte lernen zu beten und ihm mein Leid zu klagen. Von ihm Antwort zu hören. Und natürlich von den Kollegen und meiner Frau, natürlich, aber ich möchte lernen zu beten und Gemeinschaft aufzusuchen. Wir hatten auch die Pandemie, da waren die Gemeinden bei uns auch geschlossen. Ich weiß nicht, manche haben es ja irgendwie durchgekriegt, bei uns war es auf jeden Fall mal zu. Und wir sind ein bisschen altmodische Gemeinde, da gab es keine Übertragung, kein Nichts und irgendwas. Es war sehr kreativ, wie unsere Pfarrer reagiert haben. Die eine Pfarrerin, die hat Außengottesdienste gemacht, lief mit Gitarre durchs Dorf und sang. Das fand ich sehr charmant, konnte sie den Gottesdienst bestellen, da ging sie unter den Balkon. Das fand ich mal eine gute Idee und dann hat sie gejodelt da mit ihrem Talar. Das fand ich richtig schön, da hat sie meinen Applaus verdient. Gell, Roswitha, Frau Perebohm, oh, darf man gar nicht sagen. Egal. Und ist ja was Positives. Unsere Heimatpfarrerin, die hat ihren Gottesdienst abgetippt. Abgetippt mit Matrizen, weißt du, und rausgedruckt mit Dampfpapier und Rolle und so. Mit Vorwort, Votum und allem drum und dran. Und ist per Briefpost von Haus zu Haus und hat es in den Briefschlitz reingepackt. Fand ich auch charmant. Also wir waren sehr unterschiedlich unterwegs. Meine Familie hat sich entschieden, wir gucken YouTube-Gottesdienste. Endlich können wir fremd gehen, ohne keiner merkt's. Wir können komische Gottesdienste gucken, ganz wilde von links und von rechts und keiner merkt es und keiner beobachtet uns. Und meine Frau hatte die witzige Idee, meine Jungs haben entschieden, was wir gucken. War toll, war gut. Ich habe ihnen nur gesagt, wenn es wieder möglich ist, gehe ich in die Gemeinde. Den Rhythmus beibehalten. Und jetzt ist das wieder offen und wir gehen in die Gemeinde. Und es ist schön, wieder Gemeinschaft zu haben. Ist es nicht schön? Ich weiß nicht, ob ihr hier eine Pause hattet oder ob ihr durchfeiern konntet. Aber für uns war das schön in der Gemeinde. Wir sind eine ganz kleine Gemeinde. Wir kommen ja auch aus dem 400-Seelendorf. Und der Nachbarstädtchen hat 2000, das ist auch nicht so viel. Aber dann sitzt man mit einer kleinen Gruppe von 40, 50 Leuten. Aber man schaut sich wieder in die Augen. Man trinkt eine Tasse Kaffee zusammen. Man tauscht sich aus. Das tat so gut, oder? Geduld zu haben, Geduld, eine Ausdauer zu haben, eine Routine zu haben in geistlichen Dingen. Ich hoffe, ihr habt das. Und ich hoffe, ihr freut euch an Gottes Wort. Ihr freut euch am Gespräch mit Gott. Und ihr freut euch auf die Gemeinschaft mit den anderen. Als meine Kinder kleiner waren, haben sie immer gesagt, Papa, red nicht wieder so lang nach dem Gottesdienst. Ich sagte, das ist genau der Grund, warum ich da hingehe. Natürlich wegen dem Pfarrer, aber auch wegen dem Gespräch. Ist doch schön, oder? Habt ihr Gemeinschaft, habt ihr die Routine, habt ihr die Ausdauer und habt ihr Geduld da drin, bleibt ihr unter dieser Belastung und werdet dadurch fit für das Drama, was über uns hereinbricht, oder? Und da bricht ja einiges über uns herein. Denn Geduld wird getestet. Geduld kommt unter Feuer. Da gibt es einen Test. In 24, Vers 10 heißt es, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Also es ist keine Kunststück, groß zu klappern und zu sagen, ich bin stark und ich bin der beste Gläubige. Und dann kommt ein bisschen Wind, ein bisschen Kreuzfeuer, ein paar Probleme und man knickt ein. Da sagt die Schrift ganz klar, das macht keinen Eindruck. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Und ich möchte lernen, in der Not fest zu bleiben, dran zu bleiben an Gott, treu zu bleiben, in der Verantwortung zu stehen, für andere da zu sein, auch wenn die Not groß wird. Und dann kommt ein sehr schöner Vers in Vers 16, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber der Gottlose versinkt im Unglück. Das ist unser Unterschied. Seht ihr, wir fallen alle. Auch der Gerechte fällt. Und er fällt nicht nur einmal und es ist nicht nur Zufall, sondern er fällt siebenmal. Wie oft werden wir in die Knie gezwungen von dem Schicksal, von den Dramen, die über uns reinbrechen. Wir laufen nicht mit Teflon behaftet durch diese Welt und nichts bleibt hängen. Es bricht in uns rein, es tut uns weh, es verletzt uns, es bringt uns auf die Knie. Da sind wir wie andere auch, da sind wir nicht besser. Und manchmal hat man die Tendenz, es fröhlicher zu machen, wie geht's, es geht gut. Aber ich erlebe in der letzten Zeit schon in ehrlichen Begegnungen immer wieder, dass es nicht gut ist. Ich bin Leiter eines Freizeithauses, schöner kann es nicht sein. Im Sommer gibt es Sommerferien und dann kommen Familienfreizeiten und es ist was für ein Strahlen und Jubeln, wenn die ranfangen. Und am Ende der Woche kann ich bei jeder Familie eine Dramengeschichte erzählen. Zerrissene Beziehung, Krankheiten, Not, Schule, Kinder, Finanzen, Eltern, was auch immer. Wir laufen durch die Dramen dieser Welt. Es ist so. Auch der Gerechte fällt und er fällt siebenmal. Wir sind immer so erstaunt, wenn andere fallen oder wenn es schwer wird. Die Bibel sagt ganz ehrlich, Leute, euch haut es auf die Knie. Euch zieht es den Teppich unter den Füßen weg und das wird siebenmal passieren. Kaum hast du sie aufgerappelt, geht es schon gleich wieder los. Der einzige Unterschied, sagt die Schrift, der Gerechte fällt siebenmal, aber er kriegt die Kraft, wieder aufzustehen. Der Gottlose nicht. Und das ist der Test, der über uns hereinbricht und das ist einfach mal ein Überblick aus den Sprüchen. Es gibt im Neuen Testament auch ganz viele Dinge zum Thema Geduld. In Römer 5, Vers 1 bis 5 heißt es, wir rühmen uns aber der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung. Wir können nicht von Geduld sprechen, wenn wir nicht Bedrängnis haben. Die Bedrängnis ist das Lackmuspapier, das ist der Test, ob wir geduldig werden. Aber Geduld bringt Bewährung und wir wollen bewährt sein, wir wollen stark werden, wir wollen kräftig werden. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4 heißt es, meine lieben Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das sind natürlich krasse auch Begriffe in der Bibel, die man heute nur mit Zittern und Zagen sagen kann. Es für Freude halten, wenn man in Anfechtung kommt? Ja, denn ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende. Der Glaube wirkt Geduld in der Bedrängnis. Und in Römer 15, Vers 5 finde ich was sehr Schönes, da heißt es, es gibt den Gott der Geduld und den Gott des Trostes. Gott selbst stellt sich vor und sagt, ich bin der Gott der Geduld und des Trostes. Er müsste sich übrigens nicht als Trost vorstellen, wenn es ihm nichts zu trösten gäbe, oder? Also ist auch die Schrift sehr davon überzeugt und Gott davon überzeugt, sagt, ich muss euch trösten. Und er stellt sich nicht vor als Gott des Dramas oder Gott des Zornes. Er kann zornig sein, aber er postuliert sich nicht als Gott des Zornes, aber er benennt sich als Gott des Trostes. Und ich merke mehr und mehr, dass wir diesen Trost brauchen. Und in dieser Zeit hatte ich einiges an YouTube-Videos gesehen und habe auch Predigten gehört. Meine Kinder haben Predigten gehört, ich habe Predigten gehört. Es gibt wirklich Gutes auch im Internet. Es gibt auch viel Blödsinn im Internet, aber es gibt tatsächlich auch Gutes. Und da habe ich etwas gelesen von Above Inspiration, so heißt das. Ist leider Englisch, aber für die, die das mal nachschauen möchten, ist das sehr, sehr inspirierend tatsächlich. Es ist über die Inspiration. Und da habe ich einen Videoschnipsel über diese Geduld und diese Anfechtung gehört. Und da war ein Satz, der heißt, bei menschlichen Tests geht es darum, die Antwort zu kennen. Bei göttlichen Tests geht es nicht darum, alle Antworten zu kennen, sondern Gott zu vertrauen, der alle Antworten kennt. Und das ist für mich wichtig geworden. Bei menschlichen Tests geht es darum, alle Antworten zu kennen. Ich habe euch das gestern schon mal angetönt. Ich habe gesagt, ich will immer Probleme lösen. Ich will sie auch geistlich lösen. Und ich will dahinter zurückkommen und sagen, da war doch irgendein Punkt, irgendein Bruch, irgendein Fehler, wo die Beziehung auseinanderging, wo das Drama seinen Lauf nahm, wo ich die Finanzen falsch gemacht habe, wo ich eine falsche Entscheidung gefällt habe. Ich gehe da einfach wieder zurück, repariere das und dann gehen wir wieder positiv nach vorne. Und wir müssen eine Antwort können. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, worauf wir keine Antwort haben. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, in letzter Zeit, hat er gesagt, you can't unscramble scrambled eggs. Also das heißt auf Deutsch, du kannst Rührei nicht entrühreien. Ja, es ist so. Also wenn ich zum Beispiel Spiegelei mache, fange ich mit 3 Eiern an und es sieht auch recht gut aus zu Anfang. Aber im Laufe der Zeit endet das dramatisch in zerbrochenen Spiegeleiern, sodass ich sage, jetzt kann man ein Rührei draus machen, dann kommt noch die Milch und alles da rein. Es endet immer im Rührei. Wenn ich also mein Rührei mit den 3 Eiern fertig habe und alles zermalmt ist, dann kann man daraus nicht wieder sagen, ah, ich will doch Spiegelei haben. Das ist sehr mühsam, aus Rührei wieder 3 Spiegeleier draus zu poolen. Das geht nicht. Du kannst Rührei nicht entrühren. Was wollte mein Vater mir damit sagen? Stefan, du bist eine Niete im Kochen. Ja, das auch. Aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, er wollte mir sagen, du kommst an manchen Dingen nicht mehr zurück. Manche sind so verworren, das kriegst du nicht mehr entflochten. Wow, jetzt habe ich mal ein hochdeutsches Wort benutzt. Ich habe sonst immer ein falsches rheinland-pfälzisches Wort. Egal, du kriegst es nicht auseinandergedeut. Also du kriegst es nicht entflochten, du kriegst es nicht entwirrt. Kennt ihr sowas? Es gibt Dinge in unserem Leben, da kommen wir nicht mehr hinter zurück. Da kriegen wir keine Antwort. Und Gott sagt einfach, es gibt Dinge in deinen Tests, in deinem Leben, in menschlichen Tests, im Abitur, im Examen, in der Führerscheinprüfung, im Diplom, da muss ich Antworten wissen. Die wollen checken, was ich weiß. Bei Gott ist das andersrum. Er will nicht wissen, was ich weiß, sondern er will wissen, ob ich ihm vertraue, dem, der alles weiß. Und ich muss lernen, mit offenen Fragen zu leben. Und es tut mir gut. Ich bin manchmal irritiert, wie vehement Leute antworten wollen, Sinn suchen wollen, einen Plan haben wollen und verzweifelt wissen wollen, warum, warum, warum. Ich lerne schneller zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hänge mich in meiner Verzweiflung an dich und da halte ich mich fest. Das ist eine Lektion, die ich da gelernt habe und die fand ich sehr wesentlich. Eine andere Sache ist, Gottes Ziel auf Erden ist nicht, dich glücklich zu machen, sondern Gottes Ziel ist, dich geistlich reif werden zu lassen. Einfach umzudenken. Es geht nicht darum, dass alles fluppt, alles läuft, sondern dass Gott meinen Charakter prägt, dass er mich schult. Und dann hat einer mal was gesagt, das fand ich auch ganz hilfreich. Wenn Gott dich durch eine Prüfung geführt hat, dann relax nicht einfach, sondern pass auf, da kommt schon die nächste. Denn Gott erlaubt nicht, dass du stagnierst und einfach so bleibst, wie du bist. Da könntest ja die Wände hochgehen, weißt du. Da denkst du schon, du hast die Pandemie. Herr, es reicht. Dann kündigt der eine. Jo. Und dann geht noch jemand in Rente. Klasse. Und dann stirbt noch jemand. Ah. Und dann denkst du, jetzt hast du das. Dann kriegst du das. Und jetzt glaubt das oder nicht. Jetzt rühren sich gerade meine nächsten Küchendamen und sagen, 2 wollen nächstes Jahr wieder gehen. Und wahrscheinlich 3 und wahrscheinlich schon 4. Ich weiß schon, dass ich im Mai ohne Küchenpersonal dastehe. Na, das ist ein Spaß. Ich sage, hä? Und da kommt immer noch, kennt ihr das, dass man so das Gefühl hat, hä, nochmal eine Schippe drauf, echt jetzt? Würde man heute sagen. Wirklich? Und es scheint gar nicht so aufzuhören. Und dann sagten sie so, das ist ein Bild wie in einem Fitnessstudio, wo wir Geduld brauchen, wo Gott sagt, das trainiere ich dir gerade. Und ich trainiere an dir, dass du das trägst und schulterst. Das schaffst du nicht auf einmal, aber Stück für Stück. Und ich mache das nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dich reif werden zu lassen. Denn die Geduld bewirkt ein Wirken. Und die lässt uns reif werden und die schenkt uns Bewährung. Und was ich persönlich jetzt mal, möchte ich das zusammenfassen, es sind vier Dinge, die ich gelernt habe. Erstens, es lehrt dich neue Dinge über dich selbst. Wie reagierst du drauf? Ich musste mich neu kennenlernen. Denn meine erste Reaktion ist mit Streit oder mit Schwierigkeiten oder so, dass ich erstmal ausraste. Erstmal eine Runde schimpfen. Auch mit dem Herrn, mit der Welt und das kann doch nicht sein und rumdiskutieren. Und da heißt es in 5. Mose 8, Vers 2 bis 5, dass Gott uns unter Prüfung bringt, in Geduldsphasen bringt, damit kund würde, was in deinem Herzen ist. Wer muss eigentlich was wissen? Gott muss ja nicht wissen, was in unserem Herzen ist. Das weißt du doch schon längst. Der muss uns nicht prüfen, um für sich rauszufinden, wer wir sind, sondern er prüft uns, damit wir rausfinden, wer wir sind. Und es ist interessant zu beobachten, wie gehe ich durch diese Phase? Flippe ich aus? Ich möchte aufpassen, dass ich keinen Herzklabaster kriege. Schön ruhig schlafen, Routine beibehalten, Bibel lesen, beten, dem Herrn abgeben, dem Herrn abgeben. Und im Rhythmus bleiben. Ein Freund von mir hat mal gesagt, no one grows beyond being human. Auf Deutsch heißt das, niemand entwächst seinem Menschsein. Manchmal hat man den Eindruck gesagt, ich bin ja schon so super heilig, ich habe ja alles im Griff. Und da sagt er, ja, das können wir schnell ändern. Und wir bleiben Menschen. Wir bleiben Menschen. Wir sind keine Übermenschen. Manchmal haben wir so den Eindruck, dass wir Christen ja sowieso schon ziemlich schlau sind. Und jetzt haben wir auch noch einen Herr Jesus. Hoppla, wo ist das Problem? Und er sagt, der Herr, nein, halt den Ball flach. Wir sind und bleiben Menschen. Wir bleiben in diesem Leib. Wir bleiben gebrechlich, schmerzhaft, krankhaft. Und das ist alles noch drin. Und wir entwachsen dem nicht. Wir entwachsen dem geistlich. Das ist alles, was neu geworden ist. Aber wir sind immer noch Menschen. Und die zweite Sache ist, lehrt dich Gott zu vertrauen in allen Umständen. In 2. Korinther 1, Vers 9 bis 10 haben wir das gerade gelesen. Wir lesen es auch gerade mit den Bibelschülern in der Ecke, sind wir gerade im 2. Korinther. Da heißt es, dass Paulus mal sagte, wir waren so unter Feuer, dass wir gedacht haben, wir haben unser Leben verloren. Wir haben für uns beschlossen, das war's. Letzter Atemzug, Testament geschrieben. Und dann schreibt er, und das war, damit wir lernen, uns ganz auf den Herrn zu verlassen. Und wisst ihr, was in meinem Leben tatsächlich neu geworden ist mit dieser ganzen Stressphase? Ich bin jetzt 56 Jahre und ich habe ungefähr 52 Jahre versucht, eine These zu widerlegen, dass man im Leiden Gott besser kennenlernt. Habt ihr das schon mal gehört? Wer hat das gehört, dass man im Leiden Gott tiefer erfährt oder sowas? Hat das schon mal einer gehört? Der Herr Pfarrer und hier vorne ein paar. Also es gibt ein paar Leute, die sagen das. Und ich habe gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann Gott auch im Guten kennenlernen und ich gebe jede gute Minute meines Lebens hin, um Gott kennenzulernen und ich bin gesund und knackig und frisch, war ich vor 20 Jahren und ich glaube dem Herrn und ich folge dem Herrn und ich bleibe treu und ich wandle von Sieg zu Sieg und das wird schon irgendwie und ich bin ganz intim mit Jesus und das bin ich auch gewesen. Ich habe Dinge erkannt, ich durfte predigen, das habe ich jetzt ja nicht erst gelernt, sondern das habe ich schon seit 27 Jahren gemacht. Natürlich habe ich viel mit Gott erlebt, aber dummerweise merke ich jetzt, es stimmt schon. In dem Stress des Lebens lerne ich mehr von Gott, weil alles andere wegbricht. Die Kollegen, auf die du dich gestützt hast, die Eltern, die deine Sicherheit gegeben hast, auf einmal werden sie zerbrechlich, auf einmal musst du sie pflegen, das irritiert. Die Partner, die sich entwickeln, die Kinder, die aus dem Haus gehen, wo alles anders ist. Das einzige Fels ist Jesus. Und da wirst du drauf zurückgeschmissen. Und auf einmal laufe ich allein mit meinem Herrn rum und sage, du musst es lösen. Das kann meine Frau nicht lösen, aber du kannst es lösen. Das kann mein Kollege nicht lösen, aber du kannst es lösen. Und ich muss zu Jesus kommen und ich lerne ihn neu kennen und neu lieben, tatsächlich. Und er ist mein Trost und er baut mich auf. Er ist dann manchmal auch sehr, ja, sehr lehrreich mit mir. Er sagt ja auch, bevor wir schimpfen, gibt es erstmal Lobpreis, das habe ich euch schon mal gesagt. Also da ist er dann auch schon so. Aber dadurch lerne ich ihn auch mehr kennen. 2. Korinther 1, Vers 9, damit unser Vertrauen auf ihn wäre. Psalm 73, Vers 25, sagt der Psalmist, ich wäre schier gestrauchelt, als ich gesehen habe, dass es den Gottlosen so gut geht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt glaube ich an Gott und was passiert? Mir geht es schlimmer als je zuvor. Und meine Nachbarn, die glauben nicht an Gott, gehen nicht in die Gemeinde und sind gesund und wohlauf und die Kinder werden auch noch reich. Ich wäre schier gestrauchelt, bis ich ging ins Heiligtum und sah auf ihr Ende. Und jetzt kann ich sagen, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wenn ich nur Jesus habe, dann reicht's? Und früher und später kommt die Frage unseres Lebens, spätestens wenn wir allein vor unserem Ende stehen, die Frage, ist Jesus mein Ein und Alles? Das muss ich beantworten können. Wir haben angefangen in dieser Woche auch mit dem Thema, kenne ich Jesus? Kenne ich so Jesus so gut? Ist er mein bester Freund? Mein bester Freund, der mich durchträgt. In dir ist Freude, in allem Leide. Das ist er, was er mir beigebracht hat, neu zu sehen. Denn seht ihr, ich kollabiere nicht drin, sondern zwischendrin muss ich sagen, was soll das, Herr? Soll ich jetzt fasten? Soll ich aufgeben? Soll ich die Flinte ins Korn werfen? Willst du mich nicht mehr? Ist alles im Eimer? Soll ich gehen? Wird die Klostermühle anders besser geführt? Und dann ist es gut, man hat einen guten Vorstand und dann schiebt man das dahin und sagt, ihr könnt mich feuern, wenn er meint. Wenn nicht, dann muss ich halt weitermachen. Also da gibt es auch noch Verantwortliche, ist ja auch gut. Aber im Kern zu wissen, der Herr ist da und der Herr erlaubt mir, dass ich wieder Freude finde. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Können wir lernen, uns unabhängig von den Umständen zu freuen und wieder Luft zu kriegen? Seht ihr, mein Freund ist ja krank, mein anderer Freund hat seine Frau verloren, unser Koch ist gestorben und wir kennen die Verwandtschaft ein bisschen und die leidet darunter immer noch, weil sie da keine Hoffnung hatte. Kann man da noch lachen? Kann man da noch Zuversicht haben? Darf man sich noch freuen? Und Gott sagt, ja, ich bin deine Freude. Ich bin deine Freude. Nicht die Umstände, aber ich bin deine Freude. Eine Kollegin getroffen, eine ehemalige Bibelschülerin, die in die Mission gegangen ist, ganz frisch zum Glauben gekommen ist, zu uns gekommen ist und als Ärztin in die Mission gegangen ist, hat dort gedient. Und ich war jedes Jahr, dachte ich, na, hältst du noch aus? Hältst du noch aus? Ohne Partner irgendwo ganz weit draußen Missionarin zu sein. Und sie ist mir so ein Vorbild gewesen, mit wenig Glaubensvorlauf, wirklich treu dem Herrn zu dienen als Ärztin. Und jetzt kam sie wieder nach vielen Jahren und jetzt hat sie Krebs. Und denkst, hä, warum die? Und ich habe sie gesprochen und sie hatte eine Ausstrahlung, eine Ruhe, so ein bisschen wie auch bei Lothar. Nicht gespielt, nicht gekünstelt, nicht weggelacht, aber eine tiefe Ruhe. Und ich sage, wie schaffst du das? Und sie schafft, das ist ein Wunder. Das schaffe ich nur mit Gottes Hilfe. Ich habe Gott erkannt, die Freude in ihm gefunden, trotz allem Leid und in allem Leid. Und er schult unseren Charakter. Warum macht er das? Er schult uns, er prüft uns. In Richter 3, Vers 1 bis 2 heißt es darum, dass sie Israel prüften und Israel lehrten, Krieg zu führen. Gott prüft mich, Gott testet mich, Gott stresst mich raus, dass ich wachse, aus meiner Komfortzone rauskomme und dass ich Gewichte stemme. Wenn man in Fitnessstudio geht, dann muss man immer mehr Gewichte draufpacken, dann wird man stark und dann wird man fit. Geistlich ist es auch so. Wir bleiben gerne in unserer Komfortzone und bleiben dort. Und Gott packt manchmal Gewichte drauf, um uns zu stärken und uns reifen zu lassen. Er schult meinen Charakter. Ich glaube, dass ich Dinge jetzt anders sehe als früher. Die Frage ist, macht es dich bitter oder macht es dich besser? Macht es dich bitter oder macht es dich besser? Und da möchte ich aufpassen, dass ich nicht bitter werde in dieser ganzen Sache. Ich möchte darauf passen, dass meine Familie nicht darunter leidet, was ich an Belastung in der Arbeit habe. Und ich möchte nicht, dass meine Freunde darunter leiden, was für Belastung ich in der Familie habe. Und ich möchte nicht, dass meine Freunde darunter leiden, dass meine Familie darunter leidet, was ich sonst für Belastung habe. Sondern ich möchte jedem Einzelnen begegnen. Den Bibelschülern dort, wo sie sind, den Mitarbeitern, wo sie sind, meiner Familie, wo sie sind, meiner Frau, wo sie ist, meinen Freunden, meiner Gemeinde, jedem Einzelnen. Sie haben es nicht verdient, die Last des anderen abzukriegen. Ich darf nicht verbittern. Und ich möchte immer wieder Luft kriegen, immer wieder atmen können, dass ich auf andere zugehen kann. Und es soll mich besser machen und nicht bitter machen. Und die andere Sache ist, es fördert das Letzte, es fördert mich in die Jesus-Ebenbildlichkeit. Das wollen wir doch, wir wollen doch Jesus ähnlich werden. Und darf es uns dann wundern, wenn es uns hart ergeht? Jesus, geh voran auf der Lebensbahn, habe ich jetzt gerade wieder in die Finger bekommen. Es wird mein nächstes Lied, was ich auswendig lernen muss. Soll es uns hart ergehen? Es wird hart ergehen. Rührt uns eigener Schmerz oder auch des anderen Schmerz, so bringen wir es zum Herrn. Gott möchte uns im Charakter verändern und möchte uns Christus ähnlich machen. In Philipper 2, Vers 5 bis 8 und im 2. Korinther 4, Vers 7, da haben wir diesen Philipper-Hymnus, den Christus-Hymnus, dass wir Christus gleich sein sollen. Im 2. Korinther 4 haben wir heute gelesen, dass wir den Schatz Jesu in unseren zerbrochenen Gefäßen tragen. Und so möchte ich lernen, geduldig zu sein und diese vier Dinge zu ertragen, diesen Test der Geduld. Und ich rede da sehr wohl nur von mir und ich wage nicht zu sagen, so musst du, weil ich kenne nicht euer Leid, ich kenne nicht eure Situation, ich maß mir nicht an, dafür eine Antwort zu finden. Ich kann euch nur sagen, wie ich meine Antworten in meinem begrenzten kleinen Druckphasen erlebe, wo ich Geduld lernen muss, wo ich lerne, dass Gott mir neue Dinge über mich selbst zeigt und ich bin erstaunt und muss immer wieder auch beten, Herr, lehre du mich. Ich möchte das ertragen, was du mir beibringen willst und ich möchte dich besser kennenlernen und das kann ich sagen. Ich darf Jesus, es ist, je dramatischer es wird, je größer wird mir Jesus, das kann ich ehrlich sagen. Und er verändert mich und das möchte ich aushalten. Und ich hoffe, dass ich dann in der Christusähnlichkeit weiter hineinwachse. Dafür brauche ich Geduld und das wünsche ich Ihnen und euch auch. Und das Gute ist, dass wir einen Gott der Geduld und einen Gott des Trostes haben, der uns dabei hilft. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für dein ehrliches Wort, sowohl in den Sprüchen als auch im Neuen Testament, wo du nicht hinterm Berg hältst und sagst, es wird hart sein. Wo selbst deine getreuen Nachfolger wie Paulus bis an den Limit gereizt wurde, bis an den Punkt war, wo er aufgeben wollte. Und das geschah, um sich neu auf dich zu werfen und alleine dir zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, für diejenigen hier, die furchtbar unter Leid und Einsamkeit und Traurigkeit leiden. Und ich möchte dich bitten als der Gott des Trostes und der Gott der Geduld, dass du sie stärkst, dass du sie stärken mögest, dass sie es ertragen können und dass du irgendwann Gnade gewährst, dass diese Last irgendwann wegkommt, sie wieder befreit atmen können in dir, in deiner Gegenwart und dass sie spüren, du bist da mit deiner Liebe, mit deinem Trost. Und dass wir alle etwas davon erleben, dass egal wie dunkel die Umstände sind, du umso wärmer leuchtest. Und dass wie hart es ist, wir geborgen sind in deiner Gegenwart. Und dass wie groß das Leiden ist, wir trotzdem Freude finden in dir. Und der Einzige, der das machen kann, Herr, das sind nicht wir, sondern bist nur du durch deinen Geist. Und wir bitten dich an diesem Abend, dass du jeden hier tröstest. Amen.